Herr Ehrenhauser, das Internet ist eigentlich ein by design zentrales Informationsnetzwerk. Die heutige Realität allerdings sieht komplett anders aus. Ein großer Teil der weltweiten Kommunikation ist auf wenige Firmen wie Facebook und Google konzentriert, die beinahe alle in den Vereinigten Staaten ihren Hauptsitz und auch die Mehrzahl ihrer Server haben. Die Infrastruktur an weltweiten Übertragungskapazitäten durch Tiefseekabel und so weiter macht den Standort USA für viele Internet Service Provider attraktiv. Durch die Enthüllungen rund um das Spionagesystem der National Security Agency NSA in den USA hat dieser infrastrukturell bedingte Standortvorteil einen faulen Beigeschmack bekommen. Können Sie kurz zusammenfassen, was PRISM eigentlich ist?
Ja, es bedeutet schlussendlich, dass US-amerikanische Geheimdienste zentralen Zugriff auf den Server von großen Internetfirmen haben und damit die Möglichkeit, dass sie bis tief in die Privatsphäre von einzelnen Usern, von einzelnen Nutzern, von den Bürgern eindringen.
Obama versucht ja jetzt, die US-Amerikaner und Amerikanerinnen mit der Aussage zu beschwichtigen, dass das Programm auf die anderen 95% der Weltbevölkerung gerichtet sei und für US-Bürger da ein gewisser Schutz bestehen würde. Aber zu diesen anderen 95% der Weltbevölkerung gehören ja wir in Europa in dem Fall. Was sind Ihre politischen Forderungen auf europäischem Niveau? Was kann die Europäische Union jetzt gerade machen?
Also zuerst einmal zwei Dinge. Also dass wieder Herr Obama reagiert hat, ist natürlich eine Schande. Dass man einen derartigen Skandal, dass man sich dafür nicht entschuldigt, dass man nicht einmal Reue zeigt, ja, dass man nicht ankündigt, dass man dieses Programm sofort einstellt, das ist ein großer Skandal und das ist wirklich eine Enttäuschung, auch jetzt von Seiten Barack Obamas. Was kann man tun? Jetzt wäre es einmal wichtig, dass wir von Seiten Europas den Druck auf die Amerikaner erhöhen. Es kann doch nicht sein, dass wir uns jedes Mal von den amerikanischen Behörden über den Tisch ziehen lassen. Ich denke da zum Beispiel an das SWIFT-Abkommen, ich denke da an das PNR-Abkommen. Jedes Mal wieder lassen wir uns von den amerikanischen Behörden über den Tisch ziehen. Und das muss jetzt irgendwann einmal aufhören. Und da müssen wir den Druck erhöhen. Also da können wir unterschiedliche Dinge machen. Zum Beispiel könnten wir das Safe Harbor Abkommen aussetzen. Wir müssen endlich eine Untersuchung einleiten. Wir müssen schauen, welche europäischen Geheimdienste damit drinnen stecken. Wir müssen sehen, ob Europol auch von diesen Daten profitiert. Und. Wir sollten einmal die amerikanischen Behörden hier ins Europäische Parlament einladen, damit die uns hier Rede und Antwort stellen. Das müssen wir jetzt machen.
Sie haben es schon erwähnt, SWIFT und SWIFT, da geht es um Bankdaten, Finanzdaten und bei Passenger Name Record um Fluggastdaten. Fluggastdaten sind aber nicht nur Namen, das ist ein sehr viel weiter größerer Datensatz. Wie schafft es denn die US-Behörden so durchsetzungsfähig zu sein? Also es ist ja, die Europäische Union schafft es immer noch nicht, Bankdaten aus der Schweiz zu bekommen. Die US-Amerikaner haben bereits Zugriff.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube hier, vor allem die Europäer, die sind hier einfach zu lasch, was den politischen Druck betrifft. Man duckt sich immer, die Haltung, die man hat in der Weltpolitik, die entspricht einfach schlussendlich nicht dem, was man dem Datenschutz auch wirklich gewähren sollte. Und das ist das große Problem.
Jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht die Muße haben, auf die Reaktionen des Europäischen Parlaments und die Anhörung der US-Geheimdienste darin im Parlament irgendwie zu warten, was können Sie denn den Nutzerinnen und Nutzern raten, jetzt mit diesen Erkenntnissen von den Kommunikationsüberwachungsmechanismen in den USA? Gibt es da eine Möglichkeit, sich ein Stück weit zu entziehen?
Also erstens wäre es mir wichtig, dass die Zivilgesellschaft irrsinnig aktiv wird und einen lauten Protestschrei von sich gibt. Genau dieser Protest nämlich, der führt immer wieder dazu, dass dann sozusagen über diesen Umweg der Zivilgesellschaft die Politik aktiv wird und Dinge auch anpasst, korrigiert und besser macht. Was der Einzelne machen kann, ist natürlich, dass er jetzt auf lokale Provider schlussendlich ausweicht und zum Beispiel das E-Mail-System von lokalen Providern nützt. Das wäre zum Beispiel ein konkreter Vorschlag, das man machen kann. Aber natürlich, wir müssen das ganz große Problem angehen und das ist eben die Frage des Datenschutzes, das ist die Frage des Umgangs mit unseren Daten. Und da sehe ich derzeit, dass wir die Daten behandeln wie ein Objekt. Wir handeln sie, wir verkaufen sie, wir verhandeln mit ihnen und das muss eingestellt werden, weil persönliche Daten sind schlussendlich ein Teil der menschlichen Identität und dementsprechend braucht es auch einen humanistischen Umgang genau mit diesen Daten. Also wir brauchen eine Trendwende.
Sie haben jetzt, also abseits dieser weiten Kritik oder dieser Trendwende, dieser sozialen Antworten, gesagt, es geht auch um lokale Provider. Man kann sich natürlich an lokale Provider wenden. Jetzt gibt es aber auch, zum Beispiel in Deutschland, irgendwie die Strategie der Fernmeldeaufklärung durch Geheimdienste des Bundes. Also das war eine kleine parlamentarische Anfrage der Linken. Ist es denn wirklich so weit sicherer, jetzt in Deutschland oder in Österreich diese Daten zu haben? Gibt es dort nicht ähnliche Gesetzgebungen?
Also das Problem des Datenschutzes, das Problem, inwiefern Geheimdienste auf unsere Privatsphäre zugreifen, inwiefern und wie weit sie diese kontrollieren, das ist ein globales Problem. Das lässt sich jetzt nicht einfach nur jetzt auf die Amerikaner schieben oder auf die Deutschen schieben oder auf die Österreicher schieben. Also da gibt es vielleicht gewisse Nuancen, gewisse Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern, aber schlussendlich haben wir alle gemeinsam genau dieses Problem und darum ist es auch wichtig, dass wir da endlich zu einer Lösung kommen und die Trendumkehr schaffen.
Es gibt ja jetzt auch gerade im Parlament die Verhandlungen über das europäische Datenschutzabkommen. Geht das überhaupt so weit, die auch die Kompetenzen von Geheimdiensten einzugrenzen, oder geht es da nur um Speicherungen für jetzt normale Polizeibehörden, oder hat das da überhaupt einen Einfluss drauf?
Einen Einfluss hat es sehr wohl. Die Frage ist nur, was am Schluss übrig bleibt. Ja? Also wir sind ja jetzt in einer Phase, wo wir noch nicht einmal das Mandat beschlossen haben hier im Europäischen Parlament, also das Verhandlungsmandat. Also das heißt, die Frage, was bleibt dann nach den Verhandlungen mit dem Rat, was bleibt dann, wenn der Rat seine Zustimmung gegeben hat, am Schluss endlich über. Was wir jetzt sehen, ist, dass es natürlich einen massiven Einfluss, sei es jetzt von amerikanischen Behörden, sei es jetzt von großen Internetfirmen gibt, die versuchen, diesen derzeit guten Datenschutzstandard, also auf den Vorschlag der Kommission und auch das, was der Jan-Philipp Albrecht da ausgearbeitet hat, wieder aufzuweichen. Und da habe ich große Befürchtungen, dass genau das passiert und dass am Schluss einfach ein Kompromiss überbleibt, der schlussendlich unserer Zeit nicht entspricht.
Angesichts des Überwachungsskandals in den Vereinigten Staaten hat auch die EU-Kommission ihren Vorschlag zur Fluggastdatenspeicherung in Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzungen des Europaparlaments zurück in den Innen- und Bürgerrechtsausschuss LIBE verwiesen. Der hatte dem Plenum die Ablehnung des Kommissionsvorschlags mehrheitlich empfohlen. Nun soll wohl so lange abgestimmt werden, bis, wie beim Schengen-Abkommen, die reaktionärsten Sicherheitsfantasien befriedigt sind und das Europa der Freiheit endgültig zu einem Raum der Überwachung, Abschottung und Armut verkommt.